Es gibt so Montagsgespräche, die sind so, naja, das sind so ganz normale Gespräche. Und dann gibt es die ganz besonderen Gespräche. Das sind die Zeitzeugengespräche. Da reden dann die älteren Herren über die Geschichte. Und dann gibt es die ganz, ganz besonderen Gespräche. Da kommt ein 90-jähriger Mann, ganz fit, lachend, wo ich sage, boah, wo nimmt er die Energie her, die Freude zu sprechen und zu plaudern? Das ist ein Faszinosum. Ich freue mich, dass Heino Falke da ist. Schönen guten Tag, Herr Falke.
Guten Tag, Herr Rosche. Ja.
Sie sind 90 Jahre alt. Sie schlendern hier rein mit einer Freude, mit einem offenen Blick. Nicht so gesenkt, wie man sich so einen alten Mann vorstellt. Sie sind voll präsent. Wo kommt das her?
Ja, das ist eigentlich meine Lebenshaltung. Ich bin immer ziemlich wach und präsent gewesen in den verschiedenen Phasen meines Lebens und Entwicklungen unseres Landes. Und da habe ich eine ganze Menge erlebt. Ich bin 29 geboren, da hatten wir die Weimarer Republik. Als ich 10 Jahre alt war, begann der Zweite Weltkrieg. Dann, als ich 20 Jahre alt war, gründeten sich die beiden deutschen Staaten und so ging das weiter. Und 89, da war ich 60, da hatten wir die Friedliche Revolution.
Moment, Friedliche Revolution, sagen Sie. Sie selbst sagen aber auch, wenn Sie Aufsätze schreiben, dass Sie das Wort Friedliche Revolution, Wende sowieso nicht, Mauerfall, gar nicht so sehr mögen. Sie hätten es lieber wertfrei und sagen Herbstrevolution. Ja. Herbstrevolution 89 gefällt Ihnen eigentlich besser, oder?
Ja, unter gewissen Gesichtspunkten. Also wenn ich mir vergegenwärtige, was uns diese Herbstrevolution heute bedeuten müsste, dann fällt mir an erster Stelle die Gewaltfreiheit ein. Und insofern schätze ich schon den Ausdruck friedliche Revolution. Wissen Sie, wir müssen uns mal klar machen, am Anfang unseres vereinten Deutschlands stand eine friedliche Revolution. Am Anfang des Hitlerreiches stand Hass, Völkerhass, Weltzerstörung. Am Anfang des Zweiten Kaiserreiches standen Kriege, der Französische Krieg. Und der Kaiser wurde in Frankreich, in Versailles, als Provokation gegen das besiegte französische Volk. Das waren da die Anfänge. Die Anfänge unseres vereinten Deutschlands ist eine friedliche Revolution. Und das ist eine Verpflichtung. Wir müssen begreifen, was das heute für uns bedeutet.
Wenn man heute, und man muss sagen, während wir das Gespräch jetzt führen, ein paar Tage vorher gab es ein Attentat, ein Ereignis, ein Mord, einen versuchten Terroranschlag auf Jüdinnen und Juden in Deutschland. Da kann ich nicht mehr nüchtern und sachlich bleiben. Wie geht's Ihnen?
Ja, das ist ein schrecklicher Rückfall, eine Regression, würden das die Soziologen und Sozialpsychologen sagen. Also ein rückwärtsgewandt, ein Rückfall in die Zeit des NS-Staates. Die typischen Äußerungen und Sätze des Judenhasses, des Antisemitismus kehren wieder. Nicht die Juden stehen hinter all diesen Entwicklungen, die negativ sind und die beuten die Menschen aus und provozieren Gewalt. Also diese alten Mythen, die unsere Gesellschaft zerstören, die kommen da wieder hoch. Und da müssen wir erinnern an das, wovon wir uns befreit haben.
Sie sagen ja, also ich habe einen schönen Artikel gelesen, der ist vor 10 Jahren erschienen in einem Buch, Tage der Revolution, Feste der Nation, das klingt sehr pathetisch, aber Sie haben einen sehr unpathetischen Artikel geschrieben und da haben die dann am Schluss geschrieben, ja, warum immer dieses Erinnern? Ne? Ja. Warum dieses Erinnern? Und Sie sagen, Erfahrung auf mögliche Hoffnung hin zu reflektieren, ne, ist für mich ein Sinn von Erinnerung. Also die auf mögliche Hoffnung. Sie ja, setzen genau. Immer noch auf Hoffnung und sagen, ja, aus der Erfahrung kann eine Hoffnung entstehen. Mhm. Warum sind Sie nur so positiv?
Ja, das hängt mit meinem christlichen Glauben zusammen. Aha. Ja, nicht wir leben von einer Erfahrung, die 2000 Jahre her ist, ja. Mit dem Jesus von Nazareth. Mhm. Und was hat der in Gang gebracht? Was hat der in Gang gesetzt? Und das immer neu zu entdecken, also in die alten Quellen hineinlesen und hineinhören und dann fragen, ja, was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn er sagt, liebet eure Feinde?
Ach, das kann ich gar nicht, das ist, es fällt mir schwer, das zu leben.
Ja,
Ich will die doch blöd finden können.
Ja, ja, ich muss sie natürlich realistisch einschätzen. Aber wenn ich daran interessiert bin, mit diesen Feinden zusammen zu leben in Zukunft, dann muss ich überlegen, wie kann ich sie entfeinden. Ja, Entfeindungsliebe. Also das ist ein Impuls im Zentrum unserer christlichen Überlieferung und den haben wir übersetzt in die Abschreckungssituation, in der wir in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts lebten, wo man durch immer mehr Gewalt und steigernde Rüstung sich gegenseitig vergewissern wollte, dass man die Möglichkeit hat, mich umzubringen. Ja, diese verfehlte Art der Friedenssicherung, die haben wir angegriffen aus dem Impuls, liebet eure Feinde, das heißt bedenkt, was ihre Interessen sind, was ihre Befürchtungen sind und dann macht eine kooperative Sicherheitspolitik. Das war die große Entdeckung, die wir in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, vor allen Dingen in den 60er und 70er Jahren gemacht haben. Da gab es eine Palme-Kommission, wo sich Ost und West zusammengesetzt haben und haben überlegt, das ist doch eigentlich sinnlos, dass wir uns hier verausgaben mit immer steigenden Rüstungsausgaben, um uns gegenseitig zu versichern, dass wir sie uns gegenseitig zerstören können. Wir müssen doch anfangen, mal Sicherheit auf einem ganz anderen Weg zu suchen, indem wir die Interessen der anderen Seite verstehen und unsere Interessen und das ins Gespräch bringen und dann fragen, wie können wir gemeinsam neue Sicherheit gewinnen. Und das war der große Ertrag der deutschen Vereinigung, dieses ganzen Prozesses nach dem Fall der Mauer, der ja dann welthistorische Bedeutung gewann, der zum Ende des Kalten Krieges wurde. Und jetzt, was ist jetzt? Jetzt steuern wir wieder auf dieses alte Modell der Friedenssicherung zu, wo wir uns gegenseitig durch Wettrüsten sicher machen wollen und dann riskieren, dass das schief geht. Das wäre beinahe schief gegangen in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts.
Dieser Spruch, Geschichte ist ein Eintopf, der immer mal wieder umgerührt wird. Das kommt immer, also das ist der Antisemitismus, der Rassismus, die Gewalt, das kommt eigentlich immer wieder hoch. Das ist ziemlich fatalistisch, ich gebe es zu, dass man sagt, Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber es ist irgendwie so ein Eintopf, der immer können Sie mir dazu was Positives sagen? Also es kann doch nicht sein, dass sich das alles jetzt wiederholt, dass wir wieder ins Wettrüsten reinkommen, dass wir in Europa wieder einen Krieg haben, dass wir wieder Rassismus, Antisemitismus haben. Ja. Fällt Ihnen dazu wirklich was Positives ein?
Also wissen Sie, dass wir eine heile Welt bekommen werden, die dann in Ordnung ist und man braucht sich um nichts mehr zu sorgen. Das ist ein Traum.
Ich hatte befürchtet, dass Sie das sagen.
Nein, das ist. Ach so, dass ich dies.
Dass ich das sage. Ja, also es ist immer, es ist immer wieder ein Kampf.
Aber wissen Sie, wenn ich jetzt mal als Christ rede, unsere Hoffnung ist ja das Nahen, das Kommen des Reiches Gottes. Das ist kein innergeschichtlicher Prozess, aber es ist eine Hoffnung und eine Hoffnung, dass wir Entsprechungen einzelner Vorereignisse oder wie soll ich das nennen, Vorwegnahmen einer friedlichen Welt hervorbringen. Das ist schon unsere Aufgabe und dass wir uns erinnern, wie ist das damals gelungen und dass wir das umsetzen in heutige Reformen, die sicher dann immer neue Anstrengungen, neue Reformen aus sich heraussetzen müssen. Aber dass der Prozess der Hoffnung uns leitet und nicht der eine passive Resignation.
Schwere Aufgabe. Na gut, aber kommen wir mal nochmal zu dem Thema Antisemitismus und Judenhass. Also am Wochenende in der Zeitung habe ich gelesen bei Herrn Seibt, die Ablehnung der Juden gehört zum Kern der christlichen Heilsgeschichte. Das heißt, dass das schreibt, dass es ein Teil auch unserer christlichen Kultur ist, unser dem, was wir leben, die Ablehnung der Juden, dass das so tief drinsteckt. Müssen wir uns damit nicht auch auseinandersetzen?
Ja, das ist eine furchtbare Nebenerscheinung in der Geschichte der christlichen Kirchen, dieser Judenhass, der natürlich ganz andere Quellen hat und in unterschiedlichen Situationen sich auch unterschiedlich meldet. Aber es ist wirklich furchtbar, dass der Karfreitag, der zentrale Feiertag der Christenheit, der Tod Jesu, dazu benutzt wurde, den Judenhass zu schüren, der nicht aus dieser christlichen Überlieferung kam, sondern woanders her, aber mit dem Argument, die Juden haben Jesus umgebracht. Das war dann eine Motivation, um den Hass gegen die Juden zu schüren. Und wir haben ja in Erfurt ein Beispiel, nicht? Die Entdeckung des jüdischen Schatzes nach der Wende.
Egon Krenz Begriff.
Genau. Ja, genau. Ironisch, ja. Ja, nicht? Also das, und das ist eine Schuld, die immer noch wirksam ist. Und aber die Kirchen haben sich ja nun nach der Erfahrung des Holocaust auch entschieden dagegen gewendet.
Ist Schuld so ein Begriff, dass man auch lernen muss, mit Schuld zu leben? Es gibt ja die aus einem politisch motivierten oder aus anders motivierten Gründen sagen, wir müssen die Schuld endlich ablegen, wir wollen auch keine Schuld mehr haben. Ist Schuld eine Sache, mit der man leben kann und trotzdem friedvoll und ohne Druck leben kann?
Ja, wenn man ehrlich, offen mit ihr umgeht, ohne Angst auch eigene Schuld eingestehen kann und dann Veränderungsprozesse in Gang setzt. Also wir haben ja eine christlich-jüdische Zusammenarbeit hier und so weiter. Also man kann mit Schuld, glaube ich, umgehen, wenn man um Vergebung weiß, dass man einander vergeben kann. Und das ist ein Zentrum der christlichen Botschaft. Und wenn man selber aus Vergebung lebt, ja, also wenn man seine eigenen Schuldgefühle dann durch die Zuwendung eines anderen bewältigen kann, dann kann man durchaus mit Schuld leben.
Aber die kann man nicht,
und daraus auch lernen.
Die kann man jetzt nicht wegmachen und sagen sich jetzt, wie die Katholiken, das ist ja ganz praktisch, die zahlen dann oder man kann sich dann, und ist das irgendwie weg?
Das ist jetzt...
Wer ist gemein?
Das ist ein Missverständnis. Ah. Ja, es gab natürlich diesen Irrweg und den hat ja Luther bekämpft, nicht mit dem Ablass.
Der hat sich ausgepeitscht, der will sich von der Schuld zu befreien, auf die eine oder andere Art.
Ja, also der Ablass, das war ein Missbrauch der christlichen Vergebung, dass man durch Geldzahlungen sich loskaufen kann von der Hölle. Das war ein übler Missbrauch und übler Irrweg und den hat Luther bekämpft und ging bis an die Wurzel und fragte ja, was befreit uns denn wirklich von der Schuld und der Angst, die mit Schuldgefühl und Schulderfahrung zusammenhängt. Und dann hat er die Vergebung der Schuld durch Jesus Christus zum innersten Thema seiner Theologie gemacht. Ja. Das ist der Protestantismus, der von Luther herkommt.
Verstehe. Naja, das kann man auch nicht so richtig provozieren. Meine Güte. Herr Falke, Sie haben in diesem Text, wo 10 Jahren erschienen ist, zum 20. Also das 30. Jubiläum der Herbstrevolution. Ja. 30. Jubiläum, 30 Jahre, ist eigentlich nichts in der Geschichte der Menschheit. Andererseits erscheint es mir eine lange Zeit. Dann kommt wieder der Moment, wo ich denke, das war doch erst vor kurzem. Ja. Und wie viel ist dann noch da von dieser Stimmung? Ja. Und jetzt wird Geschichte geschrieben. Ja. Ne? In Reportagen, die selber sind ja auch interviewt worden, dann verkürzt weggeschnitten und sie sich geärgert haben und so. Ja. Wir müssen doch über Geschichte reden. Die Geschichte schreiben dann die anderen. Sie haben gesagt, als Zeitzeuge bin ich ja in dieser Legierung von Eindrücken und Interpretationen. Nur so bekommt ihr mich. trotzdem scheinen Sie relativ klar zu sein. Sie sagen, also das war der deutsche Herbst 89, die Herbstrevolution. Und wir müssen also zwei soziopolitische Dinge unterscheiden. Also diese Revolution, diese Herbstrevolution hatte soziopolitischen Charakter. Auf der einen Seite gab es die Revolution und dann den Beitrittsprozess. Diese Herbstrevolution hatte für Sie ja so Phasen. Revolution, Implosion und Improvisation. Kann man das jetzt zeitlich auseinanderdividieren? Erst war die Revolution. War das wirklich eine Revolution? Also ich frage mich bei dem Begriff schon. An sich gab es ja durch Gorbatschow, durch die Sowjetunion, durch die Öffnung ja schon die Gewaltfreiheit, weil die russischen Panzer eben nicht gerollt sind. Die DDR-Regierung hatte sich wahrscheinlich, wenn man Egon Krenz glaubt, auch schon gesagt, auf eine Gewaltfreiheit zurückgezogen, sagen wir wollen keinen Massaker. Ja, so, und dann war auf der einen Seite durch die Kirche, durch das Symbol der Kerzen auch so eine Art Gewaltfreiheit, ja nicht garantiert, aber war es ein großer Zufall, dass das alles wirklich so gekommen ist? Ja. Oder war das ein großes Schauspiel?
Jetzt provozieren Sie mich zu einer längeren Ausführung.
Das hatte ich gehofft, ja.
Ja, ich habe dieses Geschehen vor 30 Jahren auf diese drei Begriffe gebracht. Implosion, Revolution und Improvisation. Implosion, das war die Voraussetzung, nicht? Wir erlebten alle, wie die DDR zusammenbricht. Es klappte nichts mehr. Die Leute wanderten in Scharen aus. Die Wirtschaft lag am Boden. Die Verschuldung der DDR war gigantisch. Und die Umwelt wurde zerstört. Auf den Flüssen waren die weißen Schaumkronen, nicht? Von den Giftstoffen. Und das provozierte, zu überlegen, was machen wir jetzt? Wir hatten diese kritischen Gruppen, die Gesellschaft schon kritisch analysiert hatten und die nun begriffen, wir müssen jetzt wirklich auch tätig werden. Das, also die Implosion war eine Voraussetzung dafür, dass die Gruppen, die schon lange existierten und die DDR-Situation kritisierten, das waren Friedensgruppen, das waren Umweltgruppen, das waren Menschenrechtsgruppen.
Aber auch Theater, das war ja Kulturschaffende.
Ja, Kulturschaffende.
Es brodelte doch überall, oder?
Ja, es brodelte. Ne?
Und nochmal zur Erklärung, diese Implosion war ja nicht nur in der DDR zu erkennen, könnte man sagen, dass im ganzen Ostblock die Systeme und auch in der Sowjetunion implodiert sind?
Ja, oder? Ja, also die, und dann war eine Voraussetzung für das Gelingen einer wirklichen Veränderung, der Prozess, den Gorbatschow in Gang gebracht hatte, der also begriffen hatte, dass die Sowjetunion eben auch implodierte und eine Perestroika, eine Veränderung nötig hatte, so dass also die Schutzmacht der DDR durch diese DDR überhaupt 40 Jahre bestehen konnte. Es war ja eine in sich selber ganz schwache Konstruktion, die nur durch Stalin und dann durch die Sowjetunion und durch den Warschauer Pakt existieren konnte. Und die verlor jetzt ihren Hinterhalt. Ihren Hintergrund.
Ihren Rückhalt.
Hinterhalt ist gut, ja. Der Halt war ein Hinterhalt und wurde durch Gorbatschow also seiner unterdrückerischen Macht entkleidet. Und die DDR-Regierung wehrte sich dagegen. Die hatten genau begriffen in Berlin.
Sputnik-Verbot, das war eine sowjetische Zeitschrift und so weiter. Es gab schon.
Die hatten genau begriffen, wenn wir da jetzt Reformen machen, dann verschwinden wir vollständig.
Wir tapezieren nicht mit. Das war ja dieser Ausdruck, wenn andere tapezieren, ihr Zimmer vorrichten, müssen wir nicht auch tapezieren.
Ja, genau.
Wir lassen die alte, vergilbte Tapete an den Wänden.
Ja, und da kam der Druck. Jetzt müssen wir was machen.
Nochmal, Sie haben, darf ich Sie nochmal zitieren, unter der Decke der gleichgeschalteten Gesellschaft, also DDR, gab es eine autonome Zivilgesellschaft. Yeah. Das ist ja eigentlich ein Lob an dieses Land DDR, dass es trotz der Verhältnisse eine autonome Zivilgesellschaft gab. Also es war nicht alles wie in der Diktatur komplett gleichgeschaltet. Es gab diese Freiräume, nicht nur in der Kirche, natürlich vor allen Dingen in der Kirche, die ja Freiräume geschaffen hat. Aber Sie sagen, eine autonome Zivilgesellschaft, die so wie eine Parallelgesellschaft funktioniert hat, in der Kultur, mal, also von den Witzen angefangen bis zum Theater. Und gab es eine autonome Zivilgesellschaft, sagen Sie?
Ja, und das kam heraus.
Eigentlich.
Das kam heraus 1987. 1987, da muss ich jetzt wieder erzählen, haben die evangelischen Kirchen zusammen mit der katholischen Kirche gesagt, also die Entwicklung, diese Implosion der Gesellschaft, die wird so bedrohlich und gefährlich, wir müssen etwas machen. Und sie haben sich alle zusammengeschlossen zu einer ökumenischen Versammlung. Ja, tatsächlich, die alle christlichen Kirchen in der DDR haben sich zusammengeschlossen angesichts einer krisenhaften Situation, die gefährlich wurde.
87 schon?
87 fing das an und da haben drei Leute, das war der Christoph Ziemer in Dresden, die Erika Drees in Stendal und ich, wir haben einen Aufruf gemacht und verschickt, ja, in irrsinnig vielen Exemplaren, die haben wir verteilen lassen, in den Kirchen, ja, an die Gemeinden. Und dann bekamen wir auf diesen Aufruf, sich zu melden, was muss anders werden in unserer Gesellschaft? Sie sollten das doch mal sagen, ja? Und da kamen über 10.000 Antworten. Und da begriffen wir Menschenskinder, wir haben ja eine Zivilgesellschaft. Wir haben nicht nur die kleinen Gruppen, die vielen kleinen Gruppen, sondern in unserer Gesellschaft ist ein Boden, aus dem Widerstand erwachsen kann.
Ja? Also das heißt, es war keine resignierte Gesellschaft, die sich mit den Zuständen abgefunden hat, sondern es hat da wirklich gebrodelt.
Es war in der Mehrheit noch eine resignierte Gesellschaft, aber es gab in ihr Kräfte, geistige, seelische Kräfte, die also mobilisierbar waren, ja. Und das stand ja in einem großen Zusammenhang. Das gab es ja in ganz Osteuropa. Die ersten waren die Polen, dann die Ungarn in der Tschechoslowakei, sowieso der Prager Frühling, nicht? Und dann bis ins Baltikum. Im Baltikum haben sie die großen Volkschöre, haben dann nach Erneuerung gerufen. Also es war ein Historiker, der Garton Ash, hat das den osteuropäischen Bürgerfrühling genannt.
Osteuropäischer Bürgerfrühling. Also es klingt schon wieder so ein bisschen nach Blümchen. Also Sie haben ja auch gesagt, diese Gewaltfreiheit und dass man den Feind lieben sollte. Kann aus sowas eine Veränderung, eine Revolution entstehen? Ist Revolution nicht auch immer mit einer klaren Ansage und auch mit Gewalt verbunden?
Die klare Ansage ist unbedingt nötig. Und dann die Versammlung derer, die dahinter stehen. Und das geschah in der DDR jedenfalls in den Kirchen. Wir hatten schon 10 Jahre in den 80er Jahren sogenannte Friedensdekaden. Wir haben also in den kirchlichen Feierkreis, den Jahreskreis der Feste, fest eine Dekade einbezogen, wo der Friede zum Thema wurde. Und das waren dann immer große Veranstaltungen, die sich bis in die Schulen hinein umsprachen. Damals wurde dieses Symbol, ich hab's doch hier irgendwo.
Haben Sie das, den Aufnäher haben Sie mit?
Den Aufnäher,
sehen Sie mal. Ja, darf ich mal. Das ist ja, also muss man sagen, ein vergilbtes Stück Leder und da steht Schwerter zu Pflugscharen. Und ich weiß, ich hatte auch so ein Ding, oder ein Freund von mir hatte auf der Kutte aufgenäht in der Schule, musste man das dann wieder abmachen.
Ach, das haben Sie miterlebt, ja?
Ja, klar. Ja, ja. Und Schwerter zu Pflugscharen war im Grunde das halblegale Motto der Friedensbewegung.
Genau, ja.
Und da haben Sie, interessanterweise, man konnte ja in der DDR nicht einfach irgendwas drucken oder was herstellen lassen. Ja. Das wurde ja aber auch eine Druckgenehmigung. Ja. Und das war ja schon eine Provokation.
Das war auf Vlies gedruckt.
Auf Vlies.
Und das musste nicht genehmigt werden.
Auf Vlies durfte gedruckt werden?
Ja, ein Landesjugendpfarrer ist auf die Idee gekommen und hat das drucken lassen.
Ich muss mal ein Foto machen jetzt,
Und das ist das, was meine Frau, das wurde dann verboten, ja. Und meine Frau hat das an ihren Einkaufskorb gehängt und lief damit immer rum. Und das ist dieses Zeichen hier, das ich hier habe.
Ah, Schwerter zu Flugschatten, total vergessen. Und das ist aber jetzt auf Leder gezogen?
Nein, auf Vlies. Und sie hat das hier mit Leder verstärkt und hat das dann, nachdem es verboten war, immer durch die Stadt getragen, an ihrem Einkaufskorb. Ja? Und das ist dieses Ding.
Also ich muss sagen, ich habe es jetzt gerade mal gefilmt, weil das ist ja so interessant, dass das, ja, das kann man anfassen, das kann man riechen. Das ist ja auch genau. Teil der Geschichte, wenn man sowas erzählt, dass das nicht so einfach war, dass man da nicht einfach was drucken durfte. Ja. Dann gab es Fantasie und Improvisationen für Vlies gedruckt und hat die Kirche das dann in großer Auflage auf irgendwelchen. Ja. Und dann haben das Leute ausgeschnitten mit der Hand.
Ja. Also wissen Sie, solche Verbote erzeugen ja immer viel Fantasie. Wie kann man sie umgehen? Und das ist ein Musterbeispiel dafür. Und das, sehen Sie mal, das, um zurückzukommen auf unsere Frage, das ging durch die ganzen 80er Jahre. Mhm. Und diese Friedensdekaden im Herbst, die waren, also da war die Reglerkirche, war das Zentrum hier in Erfurt, die war voll. Und dann schon 78 hatten wir hier Friedensgebete eingeführt. Da führte der DDR-Staat den Wehrunterricht ein, also ein Unterrichtsfach, wo alle Schüler auf militärisches Denken und Handeln eingeübt wurden. Und das hat in Erfurt zwei Frauen, die Kinder hatten, so erschüttert, dass sie sagten, was können wir jetzt noch tun, jetzt können wir nur noch beten. Und so im Volksmund, können wir nur noch beten, heißt, naja, wir können gar nichts tun. Mhm. Aber hier wurde gebetet. Es gab dann seit 78 jeden Donnerstag in der Lorenzkirche die Friedensgebete, die jeden Donnerstag stattfanden und dann im Herbst 89 anschwollen. Ja, da war dann die Lorenzkirche überfüllt, weil alle da sagten, wir, es muss sich jetzt etwas ändern. Und der Freiraum der Kirchen diente dann als als Basis sozusagen, als Aktionsbasis für die Demonstrationen, die dann kamen. Mhm. Und aus der Kirche kamen eben auch die Kerzen. Ne? Ja, ich habe es erlebt in einer katholischen Kirche hier, Kruzis. Da hatten wir Friedensgebet. Und nach dem Friedensgebet am Schluss nahm der Priester vom Altar die Altarkerze, stellte sich an den Ausgang der Kirche und an der Altarkerze entzündeten dann die zur Demo gingen, ihre Kerze.
Ja. Also oftmals Leute, die sonst noch nie in der Kirche waren, mit der Kirche, mit Religion gar nichts am Mut
hatten. Ja, so war's. Ja. In der Predigerkirche habe ich es erlebt, die war überfüllt, Friedensgebet. Und wir Christen, wir sagten dann nach dem Gebet immer Amen, aber die meisten wussten davon nichts, die klatschten dann.
Ah, das heißt, in der Kirche, Applaus war eigentlich ungewöhnlich.
Ja, Applaus für Gebete, ja. Sie identifizierten sich mit dem, worum die Christen da beteten und ihre Zustimmung durch Beifall. Aha. Ja, also das war so ein typisches Symbol für den Übergang, wo also die Initiativen, die aus der Kirche, aus dem christlichen Glauben kamen, hineinwanderten in die Gesellschaft. Mhm. Und das war ein Zeichen, das auch dazu diente, dass die Gewaltfreiheit erhalten blieb. Ja, wer eine Kerze trägt, der kann nicht mit dem Knüppel schlagen.
Mhm. Ne? Der Schutzraum der Kirche, der war ja, man könnte sagen, eine Diaspora, also da die DDR-Christen waren ja eine Minderheit, könnte man sagen. Yeah. Man hat das gelassen, die wurden ja auch von der BRD, von Westdeutschland unterstützt. Es waren so Inseln und plötzlich hatten die eine gesellschaftliche Relevanz. Aber trotzdem hat sich der Staat nicht getraut, regressiv da, wurde zwar unterminiert, unterwandert mit der Stasi, sie wurden ja auch als gefährlicher Staatsfeind eingestuft.
Ja.
Das, was ja eine Adelung eigentlich war, kann man das sagen? Also ja, sie waren ein gefährlicher Staatsfeind. Ja, hatten sie Angst jemals, wo sie sagten, oh, jetzt kippt es um, jetzt macht sie dir ernst, und war mal auch Angst im Spiel bei Ihnen?
Bei mir? Mhm. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte in der Situation kaum Angst. Ich weiß selber nicht, woher das kam. Ja, ich bin an sich ein vorsichtiger, ängstlicher Mensch. Bin ich an sich, ja. Aber ich hatte keine Angst. Und
aber warum? Ich meine, das war doch Leute haben im Knast gesessen.
Ja, ja,
die Stasi hat ja auch nicht gerade lange gefackelt und so weiter. Und sie hatten keine Angst.
Na, wissen Sie, es war dann auch bald so. Ich war ziemlich bekannt geworden. Und nicht nur in der DDR, sondern auch im Ausland. Ich arbeitete mit in der protestantischen Ökumene, die in Genf ihr Zentrum hatte, ja, und nahm Teil da an den Versammlungen. Ich war also ziemlich bekannt und das war für mich auch wie so ein Schutzmantel. Aha. Ja, sie trauten sich nicht an mich heran und also man war als kirchlicher Amtsträger geschützter als ein Gemeindeglied, das irgendein in einem weltlichen Raum seinen Beruf hatte, abhängig war von lauter Institutionen dieser Gesellschaft. Wir waren in der Kirche als Institution und das war auch ein gewisser Schutz. Ja. Also hier bloß keine Heldenverehrung. Ja.
Also Sie waren schon auch privilegiert, muss man sagen.
Ja, genau.
Sie durften reisen.
Und das, darum konnte ich auch einiges mehr leisten. So, jetzt habe ich auch einen Faden verloren.
Ja, wir waren ja bei der Implosion. Wir haben noch Zeit, ne? Wir waren bei der Implosion. Die Implosion war die Voraussetzung dafür für die Revolution.
Ja, und die eine Voraussetzung für die Revolution waren eben auch der Freiraum der Kirchen. Wissen Sie, im Grunde ist das ein Zeichen dafür, dass ein totalitärer Staat auf die Dauer nicht bestehen kann.
Grundsätzlich.
Ich will Ihnen das mal erklären. Ja. Aha. Die haben also versucht, die Kirche an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Marginalisierung nennt man das, nicht? Die Kirche sollte sich beschränken auf das private Leben, auf die religiösen Bedürfnisse und auf die was in der Kirche passiert und in christlichen Häusern, aber ja nicht in die Öffentlichkeit. Und diese politische, innenpolitische Strategie bewirkte dann das Gegenteil von dem, was sie bewirken sollte. In diesem Freiraum entstanden Diskussionen. Mhm. Da wurden die wirklichen Probleme diskutiert, die in der Presse, in der SED-Presse verschleiert wurden. Da kam man zusammen. Da tauschte man seine Erfahrungen aus. Mensch, was mir da wieder passiert ist und so. Und dann in der Gruppe im Haus. Ich habe es erlebt, in Mühlhausen war ein Lehrer Teil dieser Gruppe. Und er sagte mal, wie ihm zumute ist. Er sagt, wisst ihr, ich komme mir vor wie ein Bambusstab. In der Schule werde ich nach rechts gedreht. Und hier, wo wir frei diskutieren, dreht sich das nach links. Und in der Mitte splittert es. Das ist meine Existenz, ja. Ich existiere in diesem Konflikt. Ja. Und dass man das nicht beibehalten will, dass man das davon frei werden will, ist doch klar, ja. Ja. Also, ein totalitärer Staat, der seine Wahrheit mit Macht durchsetzen will, verliert seine Glaubwürdigkeit. Dem glaubt kein Mensch mehr. Ja, wenn nicht eine freie Diskussion ermöglicht wird, die das alles in Frage stellen kann, dass alles verdrängt wird und nur die Behauptungen und die Thesen sich durchsetzen sollen. Und das begriffen die Kinder schon in der Schule, dass da was nicht stimmt. Mhm. Ja.
So, dann kommt die Improvisation, dann kam die Revolution.
Ja.
So, naja, und das haben wir besprochen, die war relativ friedlich. Und dann war ja ein ganz flirrender, ich nenne ihn mal, genialer Zustand, weil alles in Bewegung war. Alle waren im Gespräch, man hat das Gefühl, es könnte ewig so weitergehen. Yeah. So ein dynamischer Prozess, jeder konnte sich natürlich vorstellen, dass das nicht ewig haltbar war. Yeah. Der Geist öffnete sich, alle waren in so einer Aufbruchsstimmung, ganz schwer nachvollziehbar oder zu erklären. Hatten Sie auch dieses Gefühl?
Ja, das, also was ich beschrieben habe, was sich da in den Kirchen abspielte, das waren ja eben die Diskussionen, die in der Gesellschaft geführt werden mussten, also musste in die Öffentlichkeit. Und darum gingen von den Friedensgebeten eben die Demonstrationen aus in Erfurt. Die erste große Demonstration auf dem Domplatz, da hatten wir verabredet, wir gehen nach den Friedensgebeten, die waren inzwischen in vielen Kirchen, gehen wir alle zum Domplatz und von da aus gehen wir nach Hause. Alle gingen zum Domplatz, aber keiner ging nach Hause. Und da war der Domplatz von tausenden Menschen besetzt. Nichts war vorbereitet.
Keine Beschallungsanlage, keine Ordner,
nichts. Es gab kein Mikrofon, nichts, gar nichts. Und dann haben diese Menschen da in Gruppen haben die angefangen zu rezitieren.
Sprechchöre.
Wir sind das Volk. Und dann ging das über den ganzen Domplatz. Schließlich sagten alle, wir sind das Volk. Oder Stasi in die Produktion. Das war so ein Satz. Ja. Die sollen was Vernünftiges machen. Und nicht mehr Stasi in die Produktion. Irgendwo eine kleine Gruppe fing an und dann der ganze Domplatz. Wissen Sie, und da habe ich gedacht, also jetzt, das ist der Sieg. Ja,
also wenn das macht Menschen, mir allerdings ein bisschen Angst, wenn Menschen so laut in Gruppen so grölen.
Ja, aber das war eben wirklich gewaltfrei. Ja. Und das war nicht aggressiv. Aha. Es war die Selbstbefreiung des Volkes. Und das war ganz spontan. Und dann kam am Schluss eine Gruppe, die sagte, nächste Woche diese Zeit wieder hier. Nächste Woche diese Zeit wieder hier.
Ach so, dann verbreitet sich das.
Und dann kam jeden Donnerstag war der Tag der Friedensgebete, jeden Donnerstag kam dann diese Versammlung auf den Domplatz. Und dann wurde von den Domstufen aus, von den gesellschaftskritischen Gruppen, die organisierten das. Die katholische Kirche lieferte die Beschallungsanlage. Und dann ging das jeden Donnerstag bis zum 1. März 90. Das war dann die letzte. Dann kamen ja die neuen Volkskammerwahlen, ne? Die freien Volkskammerwahlen.
Ja, da haben Sie auch kritisch beschrieben, dass dann die Westparteien relativ schnell übernommen haben. Und dann aus dieser Improvisation. Ja. Also Sie beschreiben dann diese Phase der Improvisation.
Ja, mit der Improvisation meine ich eben dies. Wie kann solch ein Aufbruch auf Dauer gestellt werden, ja? Wie kann er institutionalisiert werden? Und da hat Erfurt ein sehr gutes Beispiel geliefert. Nach der Stasi-Besetzung hat sich ein Bürgerkomitee gegründet, das die Kontrolle der Stasi-Behörde vor Ort gesichert hat. Da waren immer welche präsent. Und da hat sich also der Aufstand, der aktuelle Aufstand, verstetigt. Hat eine institutionelle Gestalt gewonnen.
Ja. War das eine Form von Selbstverwaltung? Kann man das sagen?
Ja, das war ja. Und das hat das Bürgerkomitee hat das organisiert und das ging dann bis zum Frühjahr. Ja. Also bis die Stasi-Auflösung dann wirklich erfolgt war. Und da war Erfurt. Erfurt war in der ganzen friedlichen Revolution so ein bisschen spät. Die haben etwas länger gebraucht. Erfurt hatte so viele Kirchen, wissen Sie, da konnte sich das alles in den Kirchen abspielen.
Ach so, deswegen ist nicht so schnell auf der Straße.
Ja. Und erst Ende Oktober sind wir auf die Straße gegangen. In Leipzig war es schon am 9. Ja. Leipzig war ja ein Schlüsselereignis.
Ja.
Da entschied sich, dass friedliche Demonstrationen jetzt zu einer friedlichen Veränderung, einer gewaltfreien Veränderung. Also ich habe gegen friedliche Revolution, dass nicht der Eindruck entsteht, das war alles ganz friedlich. Ja. Da war massive Gewalt seitens des Staates. Ne? Es war alles hochbedrohlich, aber durch die Gewaltfreiheit der Demonstrierenden blieb die Gewalt aus.
Also wenn man es friedlich mal als Gewaltfreiheit nennt, also Friede, man kann das ja auch missverstehen als Friede, Freude, Eierkuchen, wir fassen uns alle an die Hände. Es gab eine Konfrontation, es gab eine Auseinandersetzung und die Schwelle zur Gewalt, die war, da standen wir kurz davor, aber es blieb gewaltfrei. Gewaltfrei wäre eigentlich korrekter?
Ja, genau. Also Sie haben es eben ganz genau beschrieben. Wirklich sehr gut. Gewaltfreie Revolution, ja, ja. Der Friede, dazu braucht es noch viel mehr. In der Freiheit, wo verschiedene Positionen in der Gesellschaft sich melden und sich begegnen, da entschied sich dann der wirkliche Friede, dass man zu Einigungen kommt, ja, dass man sich aus verschiedenen Richtungen und Interessen vereint zu einem gemeinsamen politischen Wollen. Das ist dann der wirkliche, die friedliche Veränderung. Und damit wurde es ja dann sehr schwierig.
Ja, sehr schwierig. Jetzt kneifen Sie die Augen zusammen, sind Sie gar nicht mehr so fröhlich, weil Sie schreiben ja in dem Artikel, so kam es, dass das Volk, also das Volk in Anführungsstriche, nur noch gebrochen das Subjekt der Politik blieb. Ja. Aus dem revolutionären Aufbruch wurde der Beitritt. Ja. Er brachte die freiheitlich-demokratische Ordnung und insofern erfüllte sich das Freiheitsziel der Revolution. Ja. Ja. Andererseits aber nahm durch diese Sturzgeburt der deutschen Einheit die politische Kultur einer partizipatorischen Demokratie eher Schaden.
Schaden, ja. Ja,
also das heißt, das Partizipative, dieses Selbstverwaltete, dieses Urdemokratische, dieses Lebendige nahm durch diese Sturzgeburt, Sturzgeburt des Beitrittes, nahm Schaden. Also all das, was so an kleinen Pflänzchen, an Dingen, passiert, wurde erstmal so ein bisschen oder wurde weggefegt?
Ja, also wissen Sie, die übermächtige Bundesrepublik, die übernahm dann.
Dann kamen die Profis und haben übernommen.
Ja, die Vereinigung des getrennten Deutschlands, das war ja eine Folge des Zweiten Weltkrieges, die Teilung. Also mussten die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges zusammentreten, damit die Teilung aufgehoben wurde. Das konnten wir doch nicht machen.
Also das heißt, es war ja immer Teil der DDR, war die sowjetische Besatzungszone Siegermächte und der Rest waren die Franzosen, die Briten und die Amerikaner.
Im Osten war ja nun Gorbatschow, das war der große Glücksfall.
Ja.
Und es konnten sich also die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges einigen auf eine Vereinigung Deutschlands.
Die mussten dem zustimmen.
Und damit veränderte sich ja das Subjekt des Prozesses. Jetzt wurden das plötzlich die Regierenden, die Handlungskompetenz hatten, ja, die Vereinigung Deutschlands international zu beschließen und anzuerkennen. Und da waren die Gruppen dann, die konnten da, waren plötzlich im Hintergrund.
Ja. Gab es eine Alternative dazu? Weil Sie sagen ja Sturzgeburt, das Ding musste dann raus, sonst wäre es gestorben. Das heißt, oder es war, also das gab es eine Alternative, zu sagen, den Prozess länger zu ziehen und diese Beteiligung, das Prozesshafte, die Menschen mitzunehmen und dann eben nicht so Knall auf Fall.
Man muss so zwei Ebenen unterscheiden.
Ja.
Die hohe Politik, die internationale Politik, da musste es schnell gehen, denn es zeichnete sich schon ab, Gorbatschow verliert seine Leitungsposition. Er wurde verdrängt und dann natürlich durch Jelzin, den Chaoten, verdrängt. Und man musste noch in der Zeit schaffen, wo Gorbatschow noch andere. Es gab da einen Parteitag und da hatte er es noch geschafft. Und dann musste das schnell passieren, damit es noch gelingen konnte. Und da waren dann die Gespräche zwischen Gorbatschow und Kohl. Die waren dann sehr wichtig, ja. Und da waren natürlich unsere Leutchen von den Gruppen, die konnten da gar nicht mehr mitreden. Aber es war ja im März die Volkskammer neu zusammengesetzt worden.
Erste freie Wahlen in der DDR?
Freie Wahlen. Und die Volkskammer wurde aufgrund freier Wahlen neu zusammengesetzt. Und die musste dann die durch die internationale Politik ermöglichte Vereinigung Deutschlands realisieren.
Und die formal juristischen Beitritt war?
Ja, die war ein Beitritt. Es war keine Vereinigung. Es war ein Beitritt und die viel stärkere und eigentlich allein starke Bundesrepublik übernahm dann sozusagen das Kommando. Man muss es beinahe so sagen, es ist keine Verunglimpfung. Ich weiß, dass also der Vereinigungsvertrag von den Vertretern der Volkskammer wirklich nur überflogen werden konnte. Die hatten gar nicht die Zeit, das alles zu lesen, aber sie mussten natürlich zustimmen. Also es war wirklich dann eine Vereinigung nach westdeutschem Muster. Aber das westdeutsche Muster, es war eigentlich kein Muster. Helmut Schmidt hat damals in einem Vorwort zu einem kritischen Buch über die deutsche Vereinigung eine scharfe, eine beinahe wütende Kritik der Vereinigungspolitik der Kohl-Regierung geschrieben. Ich habe sie zu Hause, aber ich könnte sie jetzt zitieren.
Sinngemäß?
Sinngemäß, ja. Also er kritisierte, dass die Bundesregierung überhaupt nicht vorbereitet war. Sie hatten kein Konzept für diese Vereinigung. Sie hatten sich nicht, man macht das doch in der Politik, dass man Möglichkeiten ins Auge fasst und dann überlegt, wie könnte sich das gestalten. Nein, sie wurden davon überrascht, sie waren nicht vorbereitet. So hat es einer ein Buch formuliert, der Titel heißt Kolonie im eigenen Land. Die DDR wurde zur Kolonie im vereinten Deutschland und wurde dementsprechend reformiert. Und dann kam es zu den ganzen Entwicklungen.
Deindustrialisierung.
Massenarbeitslosigkeit, die 97, die 4-Millionen-Grenze überstieg, ja. 4-Millionen-Grenze überstieg. Und die Treuhand mit dem Grundsatz, Privatisierung vor Sanierung. Ja, das war, und dann wurden die maroden Betriebe für eine D-Mark verkauft und dann
verscherbelt.
Es gibt ja da unglaubliche Beispiele. Also der Vereinigungs, das große Glück der Deutschen wurde getrübt durch einen missglückten Vereinigungsprozess. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass im Vorfeld jetzt des 30-jährigen Jubiläums, wo wir 3 Wahlen in ostdeutschen Ländern haben, endlich mal die Schäden des Vereinigungsprozesses deutlich benannt worden sind. Die wurden ja unterdrückt und beiseite gedrückt. Da sind wir eigentlich beim Anfang unseres Gespräches. Wir bekamen die Einheit. Aber was haben wir mit der Einheit gemacht?
Ja. Und mit dem Geist der Revolution und dieser Veränderung. Sie schreiben ja, denn Demokratie braucht ständige Verlebendigung und Erneuerung von unten.
Ja.
Wenn sie nicht zum Profitgeschäft der politischen Klasse einerseits und zur Zuschauerdemokratie andererseits verkommen soll.
Ja.
Das ist ja die Herausforderung und die größte Arbeit, dass diese ständige Verlebendigung und Erneuerung von unten, also das heißt, wir müssen da alle irgendwie mitmachen.
Yeah.
Wir können nicht warten, bis der Papi, die Mami uns das regelt, uns einen Pups abwischt und uns alles schön weich und warm macht. Müssen wir selber machen, oder?
Ja, eben. Und das demokratische Engagement oder die Mündigkeit der Gesellschaft, die wurde beinahe verhindert. Nicht? Also alles, was aus dem Westen kam, war natürlich total überlegen. Ja? Die wussten, wie man Marktwirtschaft macht. Aber der Westen hatte sich längst von der sozialen Marktwirtschaft entfernt und die neoliberale Wirtschaftskonzepte des Neoliberalismus übernommen. Und so wurde dann auch die industrielle Umgestaltung vollzogen. Also wir hatten ja hier in Thüringen eines der traurigsten Beispiele. Das war der Kalischer Bischofferode. Ich habe mich da auch sehr engagiert damals. Der wurde geschlossen, weil die westliche chemische Industrie die Konkurrenz fürchtete. Selbst die Gewerkschaften engagierten sich nicht für die Kali-Arbeiter in Bischofferode, weil sie ja verantwortlich waren für die Bergleute im Westen.
Würde Bodo Ramelow jetzt widersprechen, aber es gab schon ein paar, die dann auch im Osten den Hungerstreik unterstützt haben, ne?
Ja, das ist, Bodo Ramelow war dabei, ja. Und wir waren, ich war da auch mit ihm zusammen. Ich habe dann mit einem katholischen Pfarrer zusammen einen Gottesdienst auf dem Berggelände von Bischofferode gemacht, als sie schon im Hungerstreik waren. Sie können sich kaum vorstellen, was das für eine Atmosphäre war. Mhm. Und trotzdem war das eine tolle Erfahrung, ja. Da kam der katholische Pfarrer des Ortes mit einem riesigen Brot. Das war eingekerbt, ein Kreuz. Und das Brot haben wir dann gebrochen. Das ist eine uralte christliche Symbolik, ja, von Gemeinschaft. Das Brot haben wir gebrochen und sind durch die Menge gegangen und haben das verteilt. Die Gesichter, die ich da vor Augen hatte, ja, vor allen Dingen die Frauen, die Mütter, das geht mir heute noch nicht aus dem Sinn. Ich habe da gepredigt und dann haben wir diese Brotverteilung gemacht. Ja. Also das war, und wir haben die Bergleute auch in ihrem Streik unterstützt. Und die evangelischen Kirchen in der Post-DDR, die längst vereinigt waren mit der evangelischen Kirche im Westen, die haben sich da nochmal allein zusammengesetzt.
Die hatten ein eigenes Selbstverständnis, auch aus der Erfahrung.
Ja, eben, die hatten noch ein eigenes Selbstverständnis und die haben dann eine wunderbare Erklärung dazu geschrieben, ja, die aber verpuffte. Ich habe den Text. Ich kann das nur bewundern, wie die das geschafft haben. Und das zeigt, dass wir auch als Kirche diesen Vereinigungsprozess noch anders hätten beeinflussen müssen, nämlich verlangsamen. Ja, ja, verlangsamen. Menschen, die 40 Jahre in einem totalitären Staat gelebt haben, werden nicht von heute auf morgen mündig. Ja, das ist ein Prozess.
Der Jahrzehnte, wie wir jetzt wissen, dauert.
Ja, und von dem Kant, der Aufklärer, ja, der Philosoph, sapere aude, wage dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das nannte der Aufklärung. Und diese Aufklärung muss man lernen, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Also das nicht über sich ergehen zu lassen und entweder mitzulaufen oder sich hintenüber zu lehnen und sagen, mach doch ohne mich. Aber das war der große Schaden dieses Vereinigungsprozesses, eine Demotivierung, eine Lähmung in der politischen Partizipation.
Aber es ist auch nicht verständlich, also wenn man sagt, die Herausforderungen und so weiter, Sie schreiben ja dann, als dann noch die anderen Dinge dazu kamen oder auch schon da waren und ins Bewusstsein gerückt sind, erst als die Folgen des Klimawandels spürbar wurden und die Finanz- und Wirtschaftskrise kam, trat der deutschen Öffentlichkeit ins Bewusstsein, dass wir 1990 nicht mehr nur der sauberen Bundesrepublik, der sozialen Marktwirtschaft beigetreten waren, sondern der Weltwirtschaft, die harten neoliberalen Doktrinen folgt und die Biosphäre des Planeten gefährdet. Die globalen Zusammenhänge, von denen der politische Umbruch im Ostblock 89-90 seinen Ausgang genommen hatte, holte uns wieder ein. Das heißt, wir waren in der Freiheit, in der Welt und auch in der harten, wir waren, die Glocke ist angehoben worden und jetzt waren wir in der richtigen Welt. Da hat es gestunken und da war es, die Freiheit war nicht nur süßlich.
Ja, wissen Sie, also der was vertreten wurde und was gemacht wurde, war ein Systemwechsel. Wir sind von dem maroden DDR-Staat in die florierende Bundesrepublik beigetreten. Ein Systemwechsel wurde vollzogen, die Bundesrepublik wurde verlängert in die DDR. Aber die Wirtschaft, der neoliberale Kapitalismus, der inzwischen in der Bundesrepublik eingezogen war, war ebenso wenig zukunftstauglich wie die DDR-Wirtschaft. Aha. Nur mit Verzögerung. Und jetzt wissen wir das. Jetzt wissen wir, und wir haben wieder eine Situation wie 1989. Und darum ist mir die Erinnerung wichtig. Wir müssen aus der friedlichen Revolution lernen, dass die Zivilgesellschaft aufbrechen muss, wenn die Politik die Umwandlung nicht schafft. Wir haben das Beispiel, die Bundesrepublik hat nun also ihren Plan für die ökologische Entwicklung unserer Gesellschaft vorgelegt und alle wissen, das bringt es nicht. Und jetzt braucht es wieder den Aufstand der Zivilgesellschaft. Ja?
Wir sind wieder so weit.
Wir sind wieder so weit. Und wir müssen begreifen, die Zivilgesellschaft ist jetzt dran wieder. um die Politik zu bewegen, die wirklich notwendigen Schritte zu tun. Und diejenigen, die die Erinnerung an die friedliche Revolution 89 am besten demonstriert, ist die Greta Thunberg.
Die ist klasse, oder?
Die ist die Leitfigur für eine Revolution heute, die dem entspricht, was wir damals gemacht haben.
Es könnte mal so positiv enden. Also ich muss aber noch mal ein bisschen Wasser in den Wein, oder ist ja Gift. Wenn ich mir jetzt, wir haben eigentlich gesagt, wir wollen nicht über die aktuellen Wahlen reden, aber ich habe am Wochenende ein Plakat gesehen und da steht drauf, also Wende 2.0, die friedliche Revolution im Wahllokal, vollende die Wende. Ne? Also die AfD wirbt damit, sie hatten 30 Jahre Zeit. So. Und jetzt machen wir die friedliche Revolution, bringen wir jetzt zu Ende nach 30 Jahren und wählen den Protest. Wie geht's Ihnen damit, wenn eine Partei sich bezieht auf genau das, was vor 30 Jahren passiert ist und wahrscheinlich damit auch möglicherweise Erfolg haben wird?
Ja, das ist eine glatte Lüge. Ein Missbrauch eines Rufes, der sich gegen Unterdrückung, gegen Autoritarismus wendete. Wir sind das Volk, wurde den Polizisten gesagt, die da standen. Nicht, wenn ihr gegen uns seid, dann seid ihr gegen das Volk. Und dass diesen Rückfall machen, diese Regression in längst vergangene Traditionen, ja, die der globalisierten Welt überhaupt nicht mehr gerecht werden können, das ist eine glatte Verkehrung, eine Lüge. Dagegen muss man protestieren es ist vielleicht erzeugtes neues Nachdenken, dass jetzt vor diesen Wahlen in Halle dieser Mord passiert ist. Ja. Das ist diese Regression in eine Gewalttätigkeit, die aus Dummheit und Geltungsbedürfnis erweckt. Also es ist ja inzwischen ziemlich deutlich, dass diese Täter mit der Untat eine öffentliche Aufmerksamkeit erregen wollen. Sie bedienen ihr Mauerblümchen-Dasein, das wollen sie beenden. Und ob nun mit Gutem oder mit Bösem, ist egal. Dass er jetzt so viel Aufmerksamkeit erregt und verurteilt wird. Er hat ja auch alles gestanden. Ja, jetzt ist er Thema. Ja, das sind so die Motivationen, die Sozialpsychologen herausgefunden haben. Also das ist, dem muss man entschieden widersprechen. Und vielleicht kann die Öffentlichkeit aus diesem Vorgang in Halle in Ostdeutschland etwas lernen für die Wahlen jetzt im Herbst.
Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Sie hatten eine fette Lupe mitgebracht und wollten eigentlich noch was vorlesen, aber das sparen wir uns jetzt alles. Wir kommen zum Schluss nochmal auf den Schluss und auf den Anfang. Also, dass Sie sagen, Erfahrung auf mögliche Hoffnung hin zu reflektieren, ist für mich Sinn von Erinnerung. Wir haben jetzt eine Stunde lang geplaudert, wie schnell es vorbeigeht, oder?
Ja.
Wir können jetzt ewig noch weitermachen. Ja, es ist doch wichtig, sich zu erinnern. Das geht am besten zusammen. Man kann sich ja nicht zu Hause hinsetzen und sich erinnern, geht nur im Dialog.
Ja, ja, so ist es.
Das ist also das ist die Hoffnung, von der Sie sprechen.
Ja, ja, und vielleicht, wer jetzt zugehört hat, der hat vielleicht ein paar neue Perspektiven gewonnen für die Erinnerung vor 30 Jahren. Nicht im Sinne eines Stammtisches, wo sich alte Helden mit ihren Orden versammeln.
Die sie auch haben, aber
ja. Ja, ja, aber ja. Was jetzt an Gruppen und Initiativen nach vorne weist,
jetzt verstehe ich, das macht Sie so hoffnungsvoll und so fröhlich.
Ja, ja, ich denke, also wenn wir wieder Rot-Rot-Grün kriegen, das wäre ganz gut.
Sagt Heino Falke. Ich danke, dass Sie da waren. Mit 90 noch so fit, meine Güte. Also wirklich, dazu gratuliere ich Ihnen. Sie machen es jetzt auf dem Heimweg. Sie wohnen hier gleich um die Ecke, laufen durch diese schöne Stadt und bleiben fröhlich.
Ja, aber hier ist, die Stadt ist ja auch wunderbar. Nicht? Ja. Also ich meine, das ist nur wirklich das Positive.
Dankeschön, Herr Falke.